Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir darüber, welche Zukunftskompetenzen im KI-Zeitalter relevant sind. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, bevor wir einsteigen in das Future Skills-Thema, Cornelia, was beschäftigt dich gerade?
Ich hatte in letzter Zeit ganz spannende Konferenzen gehabt, wo ich eine Keynote halten durfte. Also ich war so einig in einem ganzen Programm, wo nämlich so einen Tag gegangen ist. Sehr interessant. Aber was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich bin dann mir manchmal fast ein bisschen wie das Töpfchen auf dem i vorgekommen. Das heisst, jetzt kommt auch noch jemand, der ethische Aspekte reflektiert oder der sagt, der Mensch sollte stärker im Zentrum stehen. Und hat dann aber wie gemerkt, dass vor mir und nach mir eigentlich Technologie im Vordergrund steht. Und mir ist vor allem auch aufgefallen, dass es wahnsinnig wenig Frauen im Publikum gehabt hat. Es sind immer so ganztägige Veranstaltungen mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, aber wirklich einen kleinen Frauenanteil. Und ja, es hat mich dann wirklich beschäftigt, wie schaffen wir es, dass solche Konferenzen diverser werden, weil das sind ja auch wichtige Personen, die Entscheidungen treffen. Wo tun wir KI einsetzen? Wie tun wir die Digitalisierung anpacken? Und was beschäftigt dich im Moment, Sarah?
Ja, das Thema, das du ansprichst, kenne ich natürlich auch. Dort sind dafür dann die WCs immer ganz leer, gibt es dann keine Schlangen. Spass beiseite, ja, ich habe im Moment auch so ein paar Workshops, die ich am Vorbereiten bin für Kundinnen und Kunden. Da geht es teilweise auch so ein bisschen um Strategiebegleitung im digitalen Wandel. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Heute haben wir das Thema Future Skills, und zwar nehmen wir den Aufhänger ein Framework Future Skills 2030 vom Stifterverband in Deutschland. Die haben ein neues Framework rausgegeben, also ein neues Modell, was für Zukunftskompetenz eigentlich in diesem KI-Zeitalter relevant sind. Aber bevor wir das ein bisschen beschreiben, was die da eigentlich aufgearbeitet haben, hätte ich eine kleine Anekdote zu einem Future Skill in meiner Kindheit. Und zwar ist dort meine Mama überzeugt gewesen, dass sie mir unbedingt beibringen muss, wie man ein Kursbuch liest. Also, es hat ja damals noch die dicken Kursbücher gegeben, wo alle ÖV-Verbindungen von der Schweiz drin waren, von Zügen über Bus, Schifffahrten und so weiter. Und in den 80er Jahren sind wir auch mit so Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Und dort habe ich dann auch helfen, so Verbindungen rausschreiben, damit ich dann das auch mal kann in der Zukunft, wenn ich dann alleine unterwegs bin. Und das muss ich immer noch ein bisschen schmunzeln, dass das in dem Sinn eine Zukunftskompetenz war, die sich in Luft aufgelöst hat. Und trotzdem bin ich eigentlich froh, dass ich noch so ein bisschen das Grundverständnis habe, weil ich natürlich so auch eine SBB-App oder eine ZVV-App wie besser verstehe. Gibt es bei dir auch so einen Skill, den man dir beigebracht hat, der sich nachher eigentlich als obsolet herausgestellt hat?
Das ist eine interessante Frage. Also ich habe nämlich das, was du dazu beschrieben hast, wirklich auch in der Schule noch gelernt. Das war natürlich ein bisschen früher gewesen, darum haben wir es wahrscheinlich in der Schule noch gehabt und du dann privat. Ich mag mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir eine Lehrperson hatten, die direkt ab der Ausbildung kam. Der war top motiviert. Und wir haben mit dem eigentlich extrem viele Konzerte gehabt, haben auch Theater gespielt. Und das war etwas, was meine Mutter toll gefunden hat, aber wo andere dann immer gesagt haben, hey, ihr seid ja eigentlich immer auf Reise gewesen und ihr habt immer irgendwie die Konzerte organisiert und Flyer gemacht. Ist eigentlich gar nicht unbedingt Stoff gewesen, der für die Schule relevant war. Aber ich muss sagen, die 3 Jahre sind mir wahnsinnig hängen geblieben und jetzt weiss ich nicht so genau, zahlt es das auf Kompetenzen ein? Ist jetzt das ein Skill, dass man da eigentlich selber etwas aus dem Boden stampft mit Publikum und sich selber organisiert als Gruppe, oder ist das eigentlich nicht in dieser Liga?
Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein sehr nützliches Skills, das ihr da vermittelt bekommen habt, weil es sind halt auch praktische Skills, oder? Wo es um Handlungskompetenzen geht und sich vorstellen, wer man da mit der Kommunikation adressiert. Und das ist etwas, wo immer wieder ein Thema ist, sogar bei Profi-Kommunikationsleute, oder? Welches Publikum spricht man an? Wie tut man adressatengerecht kommunizieren? Auf welchem Kanal? Das ist heute relevanter denn je. Also, ich glaube, da sind wir schon sehr gut unterwegs gewesen.
Haben wir wahrscheinlich dort wirklich nicht realisiert, weil es einfach von dem Musischen und Theaterspielen ausgegangen ist. Aber ich erinnere mich wirklich, es war eigentlich ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl gewesen. Also, du musst dich halt darauf verlassen, dass jeder irgendwie das Licht im Griff hat, die Kassen im Griff hat, dass man den Einsatz kennt. Ja, manchmal hat man sich vielleicht für die gleiche Rolle beworben und jemand anderer hat nachher die Rolle übernommen. Also ich glaube, gerade das Gemeinschaftliche, das hat mich schon noch recht geprägt. Ja, ich habe es wirklich in bester Erinnerung, auch wenn es nicht ein klassisches Skill ist. Aber finde ich schön, dass du sagst, das ist wichtig.
Ich würde sagen, das ist wirklich sehr klassische Skills, die man jetzt in den Schulen teilweise händeringend danach sucht. Ich finde ein Anwendungsbeispiel, um die sogenannten 4K-Kompetenzen zu vermitteln. Also 4K steht ja für Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken. Das ist so ein Modell, das eigentlich aus dem nordamerikanischen Raum kommt und jetzt auch bei uns im Bildungsbereich recht Furore gemacht hat. Und man sagt, das ist so eine Kurzformel für die überfachlichen Kompetenzen, die im digitalen Zeitalter relevant sind. Und ich würde sagen, ihr habt bei dieser Art von Projekt sehr viel von diesen 4K-Kompetenzen eigentlich können umsetzen. Also eben, ihr müsst zusammenarbeiten, die Teamfähigkeit, Kollaboration, Kommunikation haben wir schon abgehandelt. Dann Kreativität ist auch wichtig gewesen, um natürlich dann die Theater auf die Bühne bringen oder die Flyer gestalten. Und das kritische Denken, weiss jetzt nicht, ob man das so im engeren Sinn so hat können schulen. Aber ich sehe das immer wieder in Schulen, dann die Frage, ja, wie können wir jetzt eigentlich 4K wirklich unterrichten? Und ich sage, da gibt es keinen Crashkurs dafür, oder? Da muss man wirklich in der Handlung und in der Erfahrung muss man das auch immer wieder neu können trainieren.
Wir hätten das jetzt eben auch an dem neue Framework da, dem Future Skills Framework 2030 noch interessant dunkt, weil wenn wir über Digitalisierung reden, kommt mir spontan immer auch so ein bisschen das Individuelle vor und bei dieser Pyramide hat es ja zu unterst so die grundlegenden Zukunftskompetenzen und nachher kommen drei so Felder. Eins davon ist so die transformative Zukunftskompetenzen, dann die gemeinschaftsorientierten Zukunftskompetenzen, die haben mich eben dann sehr angesprochen, weil ich finde, das ist genau das so ein bisschen das Gegenteil von dem, wo man Digitalisierung oder Technologie sehr häufig in Verbindung bringt. Nachher die digitale Zukunftskompetenz, die man fast würde erwarten, wenn irgendwo Zukunft draufsteht. Und das Oberste, und das ist aber eher für Fachpersonen, hat es noch so die klassischen technologischen Zukunftskompetenzen. Wie hat das auf dich gewirkt, Sarah, wo du das erste Mal gesehen hast, das Framework?
Ich finde es eigentlich noch ein ansprechend gestaltetes Framework. Mir kommt es natürlich sehr bekannt vor, weil ich habe mich mal eine Phase sehr intensiv mit Zukunftskompetenzen auseinandergesetzt. Ich habe selber mal ein eigenes Modell entwickelt, damals für die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen. Ich habe verschiedene Kapitel dazu auch publiziert und auch einen LinkedIn-Learning-Kurs zu Future Skills entwickelt. Und dort haben wir auch eine Pyramidenkompetenzanordnung gehabt, die ein bisschen an das erinnert hat, von dem, was wir jetzt gerade besprechen, oder? Die Future Skills 2030 vom Stifterverband. Was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass es sofort mit überfachlichen Kompetenzen eigentlich anfängt. Also, dass die Pyramidengrundlage gefüllt ist eben mit sozusagen so ein bisschen 4K-ähnlichen Kompetenzen wie kritisches Denken, Kommunikationskompetenz, Kooperationskompetenz, Problemlösekompetenz, Lernkompetenz, ethische Kompetenz, Selbstkompetenz, Kreativität. Also es ist so ein bisschen 4K plus, oder, wo da vorhanden ist. Was aber natürlich ein bisschen fehlt, sind die fachlichen Kompetenzen. Und die sind dann schlussendlich in meinem Modell doch sehr wichtig gewesen. Gesagt haben, man muss sich gewisse fachliche Grundlagen aneignen. Wir haben die drei Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, was banal tönt, wo aber bei vielen halt einfach nicht ganz genug ausgeprägt ist, damit sie nachher auch überhaupt können sinnvoll kommunizieren. Das kritische Denken ist auch mit Lesefähigkeiten häufig auch noch so ein bisschen verbunden. Und darum möchte ich immer wieder dafür plädieren, vergessen wir nicht, dass wir zuerst die Grundlagen legen müssen. Also Kulturtechniken verankern, Lesen, Schreiben, Rechnen und nachher auch einfach auf eine fachliche Ausbildung pochen, wo man überhaupt nachher kann eine Verbindung machen mit dem kritischen Denken oder dem Kommunizieren oder dem Kooperieren. Man braucht einen Gegenstand, einen fachlichen Gegenstand, um überhaupt die überfachlichen Kompetenzen daran auszutesten und zu erlernen und zu verbessern.
Ja, das leuchtet total ein. Jetzt, wo du das so sagst, habe ich mir wie überlegt, ob sie dann da wirklich nur die Kompetenzen aufgeführt haben, wo sie sagen, die werden wichtiger. Also ob sie wieder davon ausgehen, dass das andere bleibt wie stabil oder ist eine Grundlage. Aber ich kann es völlig nachvollziehen, dass das sogar gefährlich ist, wenn man dann die aus den Augen verliert, weil auch die brauchen ja auch Zeit, wenn man in Aus- und Weiterbildungen investiert. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass die ethische Kompetenz da ganz unten dran ist. Das zeigt halt auch, dass wir in einer komplexen Welt leben, dass es nicht einfach schwarz und weiß gibt, dass es auch sehr unterschiedliche Kontexte gibt, wo wir auch mit unseren Wertvorstellungen müssen interpretieren, dass es auch Perspektivenwechsel braucht. Und interessant habe ich da sicher auch das Thema Kreativität gefunden, weil ich kenne auch Leute im kreativen Bereich, die manchmal total unterschätzen, was sie eigentlich mitbringen. Sie haben das Gefühl, oh, jetzt reden alle von der Technologie und ich bin jetzt halt nur kreativ. Und ich glaube, mit dem kann man sie auch motivieren, zu sagen, nein, das wird eigentlich immer wichtiger.
Ja, finde ich auch schön, dass das eigentlich rauskommt in diesem Modell. Also einerseits, was du gesagt hast, mit dem Ethischen, mit dem Kreativen, aber auch, dass es eigentlich sagt, gerade im KI-Zeitalter zählen neben digital und KI-Kompetenzen selbstverständlich auch gerade menschliche Kompetenzen umso mehr. Das ist eigentlich etwas, was man immer wieder hört, was ich auch selber natürlich so verbreite, dass gerade zum Beispiel menschliche Urteilskraft und eine gewisse Intuition kombiniert eben mit Erfahrung oder eben auch eine Intuition, die dank Erfahrung überhaupt erst hätte können so wachsen, mit Fachwissen kombiniert, dass das eigentlich nachher auch sehr hilfreich ist, zum Beispiel, um dann auch Outputs von KI überhaupt können einschätzen, kritisch können einschätzen. Und da braucht es eben doch schon einiges. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist eben, dass die digitalen Zukunftskompetenzen wie so ein bisschen ein abgetrennter Bereich sind. Ich finde es gut, dass sie es aufgetrennt haben zwischen so ein bisschen digitalen Grundlagenkompetenzen und dann so wirklich so diesen technologischen Kompetenzen, die dann sehr fachspezifisch, auch schon fast berufsspezifisch auch sind, oder? So im Bereich Cybersecurity, da müssen jetzt alle vielleicht gewisse kleine Grundlagen kennen, wie Passwortsicherheit etc. Aber so wirklich Hardcore Cybersecurity System absichern, das müssen nur wenige können. Mir ist es aber damals sehr, sehr wichtig, als ich das Modell entwickelt habe, dass Digitalkompetenzen eigentlich Querschnittskompetenzen gewesen sind zwischen fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen. Also, dass es dort eben auch immer eine Schnittmenge muss geben. Also, dass man zum Beispiel Teamarbeit und digitale Zusammenarbeit und Sozialkompetenz, das kann man irgendwie fast gar nicht trennen. Also du musst gewisse Sozialkompetenzen haben, um überhaupt sinnvoll können, mit anderen digital zusammenarbeiten.
Ja, man merkt natürlich, dass es manchmal dann wirklich ein bisschen Schlagwörter sind, gell? Obwohl es 30 Zukunftskompetenzen sind, die in dieser Pyramide drin sind, merkt man nachher, dass nicht alles drin ist oder eben, dass es Abhängigkeiten gibt oder dass man bei gewissen Sachen vielleicht findet, ja, das ist ein bisschen zu allgemein und das andere ist wieder ein bisschen zu konkret. Interessant ist vielleicht auch, dass sie gesagt haben, das ist so ein Rahmen für Aus- und Weiterbildungen, also auch für Unternehmen, dass vielleicht auch ein Unternehmen sagt, ja, wäre zum Beispiel die transformative Kompetenzen, also dass man eigentlich auch Dilemmata aushalten muss, Unsicherheiten aushalten, ist das vielleicht etwas, wo wir auch stärken müssen, bei uns, bei den Mitarbeitenden, oder eben das Thema Resilienz, also da ist als Kompetenz neu reingekommen, zeigt vielleicht auch, dass es manchmal ein bisschen ein Zeitgeist ist, oder alle reden von Resilienz, und dann tun wir das auch wieder rein, und in 10 Jahren ist dann das vielleicht wieder draussen. Aber innerhalb von dem Transformativen ist auch noch interessant gewesen, dass da die Visionskompetenz drinnen ist. Das finde ich natürlich interessant für Unternehmen. Also, dass vielleicht eben Leaders, Führungskräfte auch ein bisschen sagen müssen, woher gehen wir, was wollen wir erreichen, die Leute mobilisieren. Und dann hat man eben auch den Menschen im Zentrum, dann kann man Menschen für ein sinnvolles Ziel begeistern. Und das ist lustigerweise auch etwas gewesen, wo beim Erarbeiten von dem Framework jetzt eigentlich weniger relevant angeschaut worden ist als andere Kompetenzen.
Ja, das könnte durchaus mit dem Zeitgeist ein bisschen zusammenhängen. Ich glaube auch, dass da natürlich immer wieder ein bisschen Schlagwörter reinkommen, die dann auch umgeistern. Eben Resilienz ist sicher so eins. Ein ganzes Beliebtes ist auch Ambiguitätskompetenz. Ich kenne es eher unter Ambiguitätstoleranz, sagt man dem, glaube ich, in der Psychologie eigentlich. Oder wo es darum geht, Widersprüche können auszuhalten oder sich vordergründig widersprechende Themen eigentlich gleichzeitig können auch heben. Und das ist etwas Altes, das immer schon geholfen hat, aber man hat jetzt so ein bisschen einen Begriff dafür. Das ist ein Begriff, der übrigens in meinem Modell, das jetzt schon 7 oder 8 Jahre alt ist, auch natürlich vorkommt.
Was vielleicht auch noch spannend ist, ich habe letztens einen Workshop gemacht und dort ist es um kritisches Denken gegangen. Ich musste mich auch einschaffen, wie schaffe ich es, dass die in einer Stunde möglichst viel aktiv werden können, nicht einfach nur zuhören. Und dort habe ich dann schon gemerkt, dass es den Leuten Spass macht, Meinung zu sagen, zu reflektieren. Aber zum kritischen Denken gehört eben auch, dass man zulässt, dass man argumentiert. Es geht manchmal auch in die ethische Kompetenz rein. Und dort habe ich gemerkt, mit dem tut es sich schwer. Klar, das kann man nicht in einer Stunde abdecken. Aber ich glaube, es gibt auch Sachen wie kritisches Denken, die eigentlich überall steht. Und wir sind uns alle einig, dass es super wichtig ist. Aber wir nehmen manchmal nur einen kleinen Teil, und zwar den leichteren Teil. Aber aufeinander eingehen, empathisch sein, argumentieren, schlüssig argumentieren, mit dem tun wir uns manchmal schwer. Und ich glaube, da dürfen wir nicht unterschätzen, da steckt sehr viel Arbeit dahinter, wenn wir die einzelnen Kompetenzen wirklich stärken oder aufbauen wollen. Es ist kein Selbstläufer.
Einverstanden, genau. Also darum eben, du hast jetzt auf eine Art vielleicht einen Crashkurs tatsächlich entwickelt für kritisches Denken, aber ich glaube, es ist allen klar, dass da irrsinnig viel dazugehört. Also da eben muss können lernen, argumentieren, zuhören, wie du schön sagst, und eben auch eingehen können fachlich auf das Thema, wo da besprochen wird. Und da braucht es sehr, sehr viel Grundausbildung, um überhaupt an den Punkt anzukommen. Ganz ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass es ja darum geht, eigentlich eine gute Balance von Sachen zu haben. Also eben, die einen müssen mehr lernen, gut zuhören, die anderen müssen mehr lernen, sich auch argumentativ durchsetzen. Oder die einen denken schon zu kritisch und müssen nicht noch kritischer denken, und die anderen müssen wirklich auch lernen, um nicht überkritisch zu sein und auch eben mal gewisse Sachen gelten lassen, nicht zu genau zu nehmen und ein bisschen pragmatischer werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei diesen Modellen immer ein bisschen untergeht. Oder das habe ich in diesen Kapiteln zu meinem Modell auch geschrieben, dass die Balance wichtig ist und dass gewisse grosse Stärken je nach Kontext in einem anderen Kontext halt eben auch eine Schwäche ist. Und dass es darum auch immer ein bisschen darum geht, die Stärken kontextabhängig können einbringen. Und dass es gerade in der Führung besonders wichtig ist, auch unterschiedliche Stärken und Kompetenzprofile eben können kombinieren. Das ist dann die grosse Stärke. Es müssen gar nicht alle alles können. Und die Modelle suggerieren immer, alle müssten alles können. Und man müsste eigentlich so ein bisschen Supermen und Superwomen haben, die dann das ganze Modell abdecken. Aber eigentlich hat man einfach die Menschen, die man hat, und man muss die richtig kombinieren mit ihren Charakterstärken, mit ihren Persönlichkeiten und ihren Kompetenzen für die Aufgaben, die man muss bewältigen muss.
Ja, ich glaube, man merkt einfach wirklich, dass mit der lernenden Organisation wird immer wichtiger, oder? Dass man eigentlich das ermöglichen tut, die Leute fördern, fordern. Und ich habe bei mir selber auch gemerkt, dass ich früher sehr häufig auch mich in Sachen weitgebildet habe, die mir speziell Spass gemacht haben, wo ich wahrscheinlich schon sehr gut war. Und das wird vielleicht eben immer auch wichtiger, dass man dann dort investiert, wo man noch nicht so viel weiss, aber wo es einem auch interessiert. Also nicht einfach alles machen, was einem nicht interessiert, aber eben manchmal auch vielleicht in eine Richtung gehen, wo man einfach mal schnuppern, könnte mir das auch noch gefallen. Und wenn es einem nicht gefällt, dann muss man nicht weiter drin vielleicht investieren oder das Level, wo man hat, genügt. Aber es kann vielleicht durchaus einem mehr Spass machen, als man denkt. Also ich glaube, was man schon merkt an dem ganzen Framework, es wird komplexer, die Welt, also einfach nicht so checklistenmässig. Es ist wichtig, dass ich mich selber kenne, dass ich selber kann mir eine Meinung machen, dass ich selber kann einschätzen, dass ich mir selber schaue, dass ich aber auch auf andere kann eingehen kann. Also ich glaube, es ist eine rechte Breite, wo wir uns wahrscheinlich als Generalistinnen recht wohlfühlen.
Das ist sicher so. Und ich glaube, die Diskussion, ob man stärker stärken soll oder ob man Schwächen versuchen auszubessern, die wird natürlich auch immer wieder geführt in diesem ganzen Kontext. Und ich glaube, es braucht von beidem ein bisschen. Oder? Ich glaube, man kann durchaus auch in die Stärken, die man eh schon hat, auch noch investieren und dort auch noch so ein bisschen ausbauen. Weil man wird viel Zeit verlieren, wenn man versucht, gewisse Schwächen auszumerzen, aber trotzdem auch mal wieder etwas Neues zu wagen, was man nicht gut kann, und auch wieder mal wissen, wie das ist, wenn man etwas Neues lernt und vielleicht trotzdem dort auch noch Talent entdecken oder Spass zumindest, das halte ich auch für sehr wichtig. Ich habe übrigens in dem Modell, das ich damals entwickelt habe, Grundwerte reingeschmuggelt als Basis von Kompetenz überhaupt. Und lustigerweise habe ich auf die Grundwerte am allermeisten Rückmeldungen bekommen, immer noch bis heute, wenn ich das Modell irgendwo vorstelle. Dann sage ich, ja, ich habe dann irgendwann gesehen, ja, die Kompetenzen sind schön und gut, aber gerade zum Beispiel bei ethischen Hackers und kriminellen Hackers sehen wir ganz deutlich, die haben zwar die gleichen Kompetenzen, aber sie unterscheiden sich durch ihren Grundwert im Bereich Ehrlichkeit und Integrität. Ich habe mich dort in der positiven Psychologie bei den Charakterstärken bedient, und das inspiriert mich lustigerweise seit dem Projekt. Ich glaube, darum auch über Wert dürfen wir ab und zu wieder reden, auch wenn es heikel ist oder in einer säkularisierten, multi Optionsgesellschaft, multikulturelle Gesellschaft über Wert reden. Ich glaube, es lohnt sich auch im Kompetenzbereich, das immer wieder mal reinzubringen.
Finde ich super, dass du das berücksichtigt hast, weil ich glaube, man vergisst manchmal auch, dass jeder natürlich in seiner Welt ein bisschen lebt, basierend auf seinen Erfahrungen und seinen Werten. Selbst wenn man in der Wissenschaft ist, also was tue ich denn untersuchen, wie tue ich es untersuchen. Also wir sind nicht neutral und das ist auch gut, für das sind wir ja auch soziale Wesen und empathisch. Darum gefällt mir das natürlich super, dass du das mit diesen Werten reingebracht hast. Und es zeigt wahrscheinlich auch, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn du sagst, du kommst so viele Reaktionen genau zu dem Punkt über, weil eigentlich ist es etwas, was uns viel zu wenig bewusst ist, obwohl es ja logisch ist, wenn man es mal schwarz auf weiß sieht, oder? Dass die Werte vorhanden sind, die können wir einfach nicht verleugnen.
Genau, also in dem Sinn ist es immer spannend, die Modelle anzuschauen. Future Skills kann einem inspirieren, jetzt gerade wenn man vielleicht irgendwie an einem Personalkonzept ist oder ein Führungskonzept wieder arbeiten für die eigene Organisation, ist das immer eine gute Sache. Aber am Schluss schaffen wir mit Menschen, muss die gut zusammensetzen. Vielen, vielen Dank, Cornelia, für die Diskussion, den Austausch. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es heisst, die Telmont Genner.